Deutschlandfunk Nova 100.
Eine Sonderausgabe gibt es sozusagen heute. Die Ferienzeit ist ja normalerweise auch eine klassische Zeit für Sommerpausen bei so Sendungen. Wir haben uns aber dagegen entschieden hier in der 100. Stattdessen gibt es in dieser und in der nächsten Ausgabe besondere Beiträge aus dem 100-Archiv. Ein Best-of sozusagen oder Editor's Choice. Also herzlich willkommen zu Folge 168 der 100. Ich bin Paulus Müller und Julia Rosch ist ja bei der 100 Editor-in-Chief, die Redakteurin dieser wunderbaren Sendung. Und ein Gedanke hinter der Sendung, die wir heute machen hier, ist ja, dass wir den Hörern lange Reisen mit langen Geschichten versüßen wollen oder eine Zeit in der Hängematte oder sowas. Du hast dich durchs Archiv gewühlt. Was für Geschichten gibt's heute?
Ja, also vielleicht nochmal kurz zur Auswahl. Wir wiederholen ja oft auch alte Sendungen, also alle 2 Wochen. Das haben sicher die meisten von unseren Hörern schon mitbekommen. Und es gibt aber auch so einzelne Sendungen in der 100, die kann man gar nicht gut wiederholen, weil die haben einen aktuellen Aufhänger, beziehen sich total krass irgendwie auf ein Thema. Da sind irgendwie dann 3 Beiträge veraltet oder so.
Irgendein Jahrestag oder so.
Genau. Und in einigen dieser Sendungen, da schlummern aber auch ganz fantastische Geschichten, die es einfach verdient haben, nochmal gehört zu werden.
Und was hast du dafür heute entdeckt?
Heute habe ich 3 Geschichten von Frauen rausgesucht, ziemlich herausragenden Frauen. Jede für sich. Eine davon, das ist Maya Alkechen. Die Geschichte, die haben wir 2014 zum ersten Mal hier erzählt. Maya, die ist Syrerin, sie wächst in Deutschland auf bis zum Abi. Und dann nimmt ihr Leben eine ganz überraschende Wendung. Und dann hören wir nachher noch die Geschichte von Sandra Schwarzhaupt. Die heißt heute Calderon mit Nachnamen. Und Sandra, die singt schon als Kind. Also die ist ein Wunderkind. Die singt klassische Musik, perfekt einwandfrei von oben bis unten, bis sie erwachsen wird. Da ist das Wunder vorbei.
Wir fangen aber an heute mit der Geschichte von Anita. Anita ist die Oma von 100-Autorin Theresa Steudel und sie ist eine tolle Oma. Eine Oma mit einer ganz, ganz besonderen Geschichte, einer Geschichte, die auch in einer Katastrophe hätte enden können, ist sie aber nicht.
Schuld an der Geschichte habe nur ich. Aber was macht man, wenn man jung ist, im Urlaub ist, Urlaubsstimmung hat? Ja, die Folgen habe ich mir damals überhaupt nicht überlegt. Hätte mir jemand gesagt, was daraus entstehen kann, dann wäre ich sicherlich schnellstens nach Hause gefahren.
Die Frau, die man da hört, das ist meine Oma. Meine Oma ist 78 Jahre alt, sie kommt aus Leipzig, sie heißt Anita. Sie ist eine kleine Frau mit schwarzen Haaren, sie ist braun gebrannt und sieht eigentlich immer so aus, als wäre sie gerade aus dem Urlaub zurück. Und ich rede sehr, sehr gerne mit meiner Oma. Hauptsächlich geht es dabei aber um mich. Und so richtig ausgefragt über das Leben meiner Oma habe ich sie aber noch nie. Es gibt da aber so eine Geschichte. Und diese Geschichte hat nicht nur das Leben meiner Oma total verändert, sondern eigentlich ja meine ganze Familie. Und deshalb sitzen wir gerade bei ihr in der Stube und meine Oma erzählt mir da von Silvester 1967 in Rumänien. Weil das ist dieser Urlaub, mit dem eigentlich alles angefangen hat.
Also ich war im Jahr 1967, 68 Silvester mit meiner Schwester eingeladen bei bekannten Familien in Rumänien, in Bustein. Und im Januar dann, am 1. Januar, haben wir einen Spaziergang gemacht. Es war alles tief verschneit und es war sehr kalt.
Ja, damals in den 60ern liegt Leipzig in der DDR. Das heißt, Reisen geht nur gen Osten. Aber auch so ist meine Oma eigentlich sehr gerne nach Rumänien gefahren, weil sie die Berge da so liebt. Und meine Oma erzählt mir da gerade vom 1. Januar 1968. Da ist sie mit ihrer Schwester Erika spazieren durch das verschneite Bustein. Das ist eine ganz kleine Stadt, liegt mitten in den Südkarpaten. Und sie besuchen da gerade ein paar Bekannte. Und meine Oma hat nur Rock und Strumpfhosen an, weil sie nämlich die langen Hosen vergessen hat. Und was sie aber trägt, das ist eine Fuchsfellmütze. Überhaupt ist meine Oma damals so eine hübsche Frau, die sehr auf sich achtet. Sie ist zierlich und sie ist schlank und sie hat schon ein paar Liebschaften gehabt damals, aber eigentlich nie was Ernstes. Und sie ist 28 Jahre alt und sie ist vor allen Dingen neugierig und sie ist lebenslustig.
Und auf der Straße in Bustein haben wir eine Gruppe Jungs getroffen und die haben uns angesprochen und haben gefragt, ob wir Lust hätten, mit ihnen ins Nachbardorf zu wandern, um dort aufs neue Jahr anzustoßen. Ja, und da sind wir mitgegangen. Und in dieser Gruppe war Ion.
Ion. Ion ist ein drahtiger, sportlicher Typ. Er ist nicht sehr groß, er hat dunkle Haare. Er ist Leistungssportler und geht klettern in den rumänischen Bergen. Und in Buștin, da ist er ziemlich bekannt und beliebt. Er ist 22 Jahre alt. Und eigentlich ist er ein ruhiger, aber er traut sich trotzdem, da meine Oma anzusprechen und geht auf sie zu, weil er sie nämlich total interessant findet. Sie ist nicht nur älter als er und reifer als er, sondern sie ist auch eine Ausländerin. Und das muss man wissen, Rumänien ist damals für die Rumänen zu, die kommen nicht raus. Urlaub machen geht nur im eigenen Land und Ausländer verirren sich auch sehr, sehr selten in diesem kleinen Ort. Und deswegen ist meine Oma da einfach was total Interessantes und Besonderes für ihn. Und meine Oma wiederum, die genießt die Aufmerksamkeit, die sie von Ion bekommt. Und sie flirten viel miteinander, sie gehen viel tanzen, sie können nicht wirklich miteinander reden, aber das funktioniert trotzdem irgendwie.
Wir haben uns unterhalten auf ein bisschen Rumänisch. Ich konnte ein bisschen Rumänisch, er konnte ein bisschen Deutsch. Und was nicht ausgesprochen werden konnte, haben wir mit Händen und Füßen gemacht. Wir haben uns schon verstanden.
Und sie stellt aber doch relativ schnell fest, dass sie und Ion ja irgendwie doch aus zwei verschiedenen Welten kommen. Meine Oma, die arbeitet da gerade beim Bezirk in Leipzig als stellvertretende Abteilungsleiterin im Agrarbereich. Ja, und sie ist eine Karrierefrau. Also sie hat Agrarwirtschaft studiert und sie verdient mittlerweile gutes Geld und sie ist da auch stolz drauf. Und Ion hingegen, der ist halt Mechaniker in einem Großbetrieb, der Wasserpumpen herstellt. Sie kommt aus einem total trubeligen Leipzig und er halt aus einer Kleinstadt in den rumänischen Bergen.
Mir hat er imponiert von dem, was er war und wie die anderen ihn auch behandelt haben. Aber nicht, dass ich sagte, das wäre ein Mann für mich. Daran habe ich nie gedacht.
Ja, sie hat daran nie gedacht, aber irgendwas findet sie ja trotzdem an Ion. Und während der zwei Wochen, die meine Oma da in Buștin zu Besuch ist, da geht diese kleine Gruppe, die sich da so gefunden hat, zusammen wandern. Und einmal kehren sie da in eine Hütte ein. Meine Oma weiß das gar nicht mehr so genau, aber ich stelle mir vor, das war wahrscheinlich so eine kleine Hütte mitten in den Bergen. Es ist total verschneit drumherum, es ist mega kalt und die sitzen da irgendwie vor dem Kamin, wahrscheinlich irgendwie in Decken gehüllt. Ja, und in dieser Hütte passiert es dann halt, dass die miteinander schlafen.
Wir haben schöne Tage zusammen gehabt und da ist das eben einfach mal so passiert. Und ich war auf sowas auch überhaupt gar nicht vorbereitet. Das hat sich einfach so ergeben. Ich bin da nicht drauf aus gewesen, dass das sein musste. Das hätte auch nicht sein müssen. Also das war von meiner Seite nicht, weil ich in den Jungen verliebt war oder weil ich das unbedingt wollte. Es hat sich halt so ergeben.
Ja, und ein paar Tage später fahren meine Oma und ihre Schwester dann wieder nach Hause und dieser tolle Urlaubsflirt, den sie da hatte, der ist jetzt halt erstmal vorbei. Und ein paar Wochen später merkt meine Oma, dass jetzt irgendwas Komisches.
Zu Hause habe ich ganz schnell gemerkt, dass diese eine Nacht nicht ohne Folgen war.
Ja, ihre Regel bleibt nämlich aus und sie stellt fest, dass sie schwanger ist. Von Ion, weil an Verhütung haben die beiden nämlich nicht gedacht. Und sie weiß aber auch, es kann nur von Ion sein, weil andere Männer gibt's da zu der Zeit nicht.
Ich habe nie an Kinder gedacht. Ich habe mich wohlgefühlt in meiner Arbeit, in meinem Beruf. Ich habe zu Hause noch gewohnt, ich hatte keine Sorgen, mir ging's gut. Also ich glaube, ich habe nicht unbedingt den Wunsch gehabt, jetzt Kinder zu kriegen und ohne Mann schon gar nicht.
Ja, so ein Kind wirft jetzt halt erstmal ihr gesamtes Leben über den Haufen. Weil meine Oma wohnt damals noch bei ihren Eltern im Haus und sie teilt sich da sogar ein Zimmer mit ihrer Schwester Erika und sie fühlt sich halt wohl in ihrem Leben.
Ich war sicherlich nicht begeistert. Mein Leben wollte ich irgendwie mir anders einrichten, aber es war nun einmal so und da musste das sein und ich habe mich ganz schnell mit der Tatsache abgefunden und ich habe das meinen Eltern mitgeteilt und naja, die waren sicherlich nicht begeistert, aber die haben sofort zu mir gestanden und haben gesagt, in Ordnung, Große, wenn das denn eben so ist, das kriegt man auch noch groß.
Und es rücken einfach alle so ein bisschen enger zusammen und machen da halt jetzt Platz für dieses neue Familienmitglied.
Ich habe den Ion mitgeteilt, dass ich schwanger bin von ihm. Und er hat aber nicht darauf reagiert. Er hat nicht geantwortet und hat doch ein ganzes Jahr nicht geantwortet.
Im Oktober 1968 kommt dann halt das Kind. Und die Geburt ist da ziemlich schwierig, weil das Becken meiner Oma ist halt zu eng und beim Pressen wird es gesprengt. Und meine Oma ist aber halt meine Oma und sagt einfach nichts. So, und die Schwestern, die bemerken das nicht und das stellen die tatsächlich auch erst einen Monat später fest, dass das halt so schief gegangen ist. Das ist aber eigentlich in dem Moment auch gar nicht so wichtig, weil meine Oma hat jetzt ihr Kind. Da ist jetzt Claudia da, es ist meine Mama. Kleines Baby mit schwarzen Haaren.
Die war wirklich ein ganz hübsches Baby, war nicht groß, war ziemlich zierlich. Und ich war stolz auf das Kind und ich wollte das Kind behalten. Und auch meine Eltern waren dann gleich ganz äpplich. Und da gab es überhaupt keine Diskussion oder Überlegung, dass ich irgendwie dem Kind gegenüber abgeneigt war. Nee, ich habe mich gefreut und die ganze Familie hat sich gefreut.
Ja, also meine Mama ist jetzt da. Alle freuen sich total, aber einer, der halt immer noch kein Wort dazu sagt, das ist Ion. Und für diese Geschichte möchte ich halt auch mit ihm sprechen, weil wir wissen, wie es damals für ihn war, als meine Mutter da eben geboren wurde und er aber trotzdem meiner Oma nicht geantwortet hat. Und seine Adresse habe ich auch, weil der Kontakt nach Rumänien, der ist eigentlich nie so ganz abgebrochen. Und ich habe Ion sogar schon ein paar Mal gesehen, aber eigentlich ist das ein total fremder Mann für mich, obwohl er mein leiblicher Opa ist. Ich kenne den einfach nicht und um mit ihm zu reden, brauche ich sogar einen Übersetzer, weil ich halt selber kein Wort Rumänisch spreche. Und ich kann mir eigentlich auch ziemlich gut vorstellen, dass er Nein sagt. Aber er sagt, ja, mache ich. Und dann reden wir halt miteinander und er erzählt mir, dass er eigentlich damals ziemlich geschockt war, als er von der Schwangerschaft erfährt.
Era diferența și de clasă socială între mine și ea.
Er sagt, seine Gedanken waren damals ein Kind mit 22 und dann auch noch von einer Ausländerin, weil das ist in Rumänien halt auch wirklich nicht gut angesehen. Dann liegt da auch noch so eine Riesenentfernung zwischen den beiden. Und ja, sie kommen ja auch aus zwei verschiedenen Lebenswelten irgendwie. Also wie gesagt, Ion aus der Kleinstadt in den Bergen und meine Oma aus der Großstadt in Deutschland. Und als Ion die Briefe da von meiner Oma bekommt, dann verdrängt er die Sache halt erstmal. Also er geht auf Touren in den Bergen, er ist wochenlang unterwegs, er sagt mir, das war, um nachzudenken. Die ganze Schwangerschaft vergeht, ohne dass es Ion irgendwie schafft, meiner Oma halt mal zu antworten. Und als meine Mutter Claudia dann auf der Welt ist, da schickt meine Oma sogar Fotos von ihr. Und sie hört trotzdem nichts. Und daraufhin sagt sie, okay, ich will aber trotzdem eine amtlich bestätigte Vaterschaftsanerkennung, weil sie möchte, dass Ion schwarz auf weiß ihr sagt, ich bin auch dafür verantwortlich, was hier passiert ist.
Ich wollte nicht dann mal vor mein Kind stehen und sagen, ja, das war eine einmalige Sache und er wollte ja nie was von dir wissen und es gibt keine Beziehung. Und weil er sich aber nicht gerührt hat, bin ich zum Rechtsanwalt gegangen und habe mich dort beraten lassen. Und es kam dann zu einer Gerichtsverhandlung zur Vaterschaftsanerkennung, zu der Ion geladen war und wo er dann plötzlich auch da war.
Und diese Gerichtsverhandlung, die findet damals im September 1969 statt in Leipzig. Meine Mutter ist da gerade ein knappes Jahr alt und ich will einfach wissen, was ihn da geritten hat, plötzlich aufzutauchen. Und er sagt mir am Telefon, dass er einfach irgendwann eine gewisse Verantwortung verspürt hat und deswegen halt nach Leipzig gekommen ist. Und meine Oma fällt aber total aus den Wolken, als er da auf einmal auftaucht.
Ich habe eigentlich gar nichts gefühlt. Irgendwie komisch war mir das. Ich war auch ein bisschen enttäuscht und ein bisschen wütend, weil er sich ja so lange nicht gemeldet hatte.
Meine Oma fährt dann hin, um Ion zu sehen. Und sie nimmt ihre Tochter mit, Claudia, und das ist dann auch das erste Mal, dass Ion sein Kind sieht. Am Telefon sagt er mir, er hat sich sehr gefreut, Claudia zu sehen. Und meine Oma hat aber eine ganz andere Erinnerung an das, was da passiert ist. Also es war gerade mal eine halbe Woche, wo Ion da war. Und sie sagt, er wird mit dem Kind nicht warm. Und meiner Oma ist es tatsächlich auch ganz recht, was da passiert, weil sie hat das jetzt schon ein knappes Jahr lang ohne Ion gemanagt. Und eigentlich will sie, dass Ion jetzt diese Vaterschaftsanerkennung unterschreibt und dann auch wieder abhaut.
Weil ich nie daran gedacht habe, damals nicht, irgendwelche engeren Beziehungen zu Ion einzugehen und ihn als Vater in der Nähe zu haben.
Und als die Gerichtsverhandlung vorbei ist, da laden Omas Eltern Ion noch für die letzten 2 Nächte vor seiner Abreise zu ihnen nach Hause ein. Ion kommt also bei meiner Oma vorbei, übernachtet dort und sie sitzen halt dann zusammen. Sie reden ein bisschen über damals, über den schönen Urlaub in Rumänien. Und dann passiert's wieder. Warum auch immer.
Wir haben dummerweise uns nochmal zusammen ins Bett begeben.
Was genau in dieser Nacht passiert ist, weiß meine Oma nicht mehr. Wahrscheinlich hatten beide irgendwie Lust darauf. Wahrscheinlich hatten sie auch ein paar Gläser Wein getrunken. Wahrscheinlich war es auch einfach eine nostalgische Stimmung. Und über mögliche Konsequenzen denken sie halt auch einfach wieder nicht nach.
Er ist nach Hause gefahren und ich bin mit meiner Schwester in Urlaub gefahren nach Bulgarien. Und in Bulgarien schon habe ich gemerkt, ei verdammt, du bist ja schon wieder schwanger.
Ja, es ist wieder passiert. Sie ist wieder schwanger. Nach insgesamt 2-mal miteinander schlafen. Einmal in der Berghütte und einmal in dem Zimmer von ihrer Schwester, was sie ihr da überlassen hat. Wie unmöglich ist das eigentlich auf ihre erste Tochter Claudia? Hat sie sich damals noch total gefreut. Und jetzt sagt sie mir aber, dass sie sich schämt. Und abtreiben geht damals nicht, weil das ist erst ab 1972 in der DDR erlaubt.
Das ist zwar jetzt hart gegenüber den Kindern, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich das zweite Kind hätte nicht austragen wollen. Ich als Ledige, ein Kind von Rumänen und ich hatte schon eins und es war ja auch eine Frage des Geldes, wie sollte ich alleine die Kinder durchbringen oder das Kind durchbringen dann. Also das waren schon Überlegungen, die man damals angestellt hat.
Mit ihrem Gehalt kommt sie mit einem Kind über die Runden, aber mit zweien ist das dann nochmal was anderes. Und auch der Platz bei ihren Eltern zu Hause, der wird halt knapp. Und dann hat meine Oma auch einfach tierische Angst davor gehabt, was da jetzt mit ihrem Becken passiert, weil das ist gerade erst wieder geheilt und jetzt muss da wieder ein Kind durch. Im Juni 1970 bekommt sie dann ihre Wehen und sie fährt ins Krankenhaus mit ihrer Schwester, weil ihre Eltern nämlich gerade im Urlaub sind und das Kind ist auch eine Woche zu spät und sie kriegt eine Tochter, Cornelia, meine Tante, und dann sagen die Ärzte zu ihr, da kommt noch eins, und dann stellt sie halt erst während der Geburt fest, dass sie mit Zwillingen schwanger ist. Und da kommt jetzt noch ein Junge. Und das ist mein Onkel und der heißt Steffen.
Also das war entsetzlich für mich. Da hatte ich dann auch im Krankenhaus nach der Entbindung einen Nervenzusammenbruch. Ich habe nur noch geweint und war nur noch traurig. Ich hatte nur ein Zimmer, ich hatte nur für ein Kind Wäsche, Bett, alles. Niemand hatte mir ja vorher gesagt, dass es 2 sind. Also das war ganz schrecklich. Da wusste ich eigentlich gar nicht mehr, wie ich es machen sollte.
Meine Oma erzählt, dass meine Tante Conny ein Klumpfüßchen hat und nicht besonders gut atmet. Und Steffen, der will nicht an die Brust und muss mit der Flasche gestellt werden. Und meine Oma weiß einfach nicht mehr, wo hinten und wo vorne ist in dieser Zeit. Und da ist Gott sei Dank ihre Mutti, also meine Urgroßmutter, die ihr dann unter die Arme greift und ihr die Zwillinge erstmal abnimmt.
Die hat dann ein Kind genommen und ich ein Kind genommen. Und in der Zwischenzeit hatte ich einen Krippenplatz für die Claudia. Die ist dann in die Kinderkrippe gegangen. Die hat mein Vati früh weggeschafft und abends auch wieder geholt aus der Kinderkrippe. Meine Mutti und ich, wir haben die Zwillinge versorgt. Und nach 10 Wochen musste ich ja wieder arbeiten gehen, bin ich wieder arbeiten gegangen. Und da sind die Zwillinge bei meiner Mutti geblieben. Meine Mutti hat die Kinder dann behalten. Und ich müsste noch heute meiner Mutti ewig dankbar sein, ohne die. hätte ich das nie geschafft.
An dieser Stelle will meine Oma, dass ich das Interview erstmal unterbreche, weil ihr nämlich die Tränen kommen. Und auch für mich ist das eine Situation, wo ich erstmal nicht weiß, wie ich damit umgehe. Ich nehme sie dann erstmal in die Arme, weil ich habe meine Oma nur sehr, sehr selten in meinem Leben wirklich weinen sehen. Und bis jetzt hatte ich einfach keine Ahnung, wie verdammt schwierig das damals für sie gewesen sein muss. Und ich glaube, sie hat damals in dieser Zeit einfach nur funktioniert. Also ich habe heute geschafft, morgen schaffe ich auch noch. Und obwohl ihre Eltern ihr damals so unter die Arme greifen, für meine Oma ist es damals trotzdem einfach die Hölle. So. Und dann sagt ihr Vater, Große, das ist zu viel, such dir bitte eine Wohnung. Jeden Tag geht meine Oma jetzt aufs Wohnungsamt und stellt sich dort in die Schlange. Und ich stelle mir da vor, wie sie da verzweifelt halt auf diesem Amt sitzt und jetzt erklären muss, dass sie 3 Kinder hat von demselben Mann, aber der ist aus dem Ausland. Und sie bekommt halt auch einfach nicht viel Verständnis für ihre Situation. Und irgendwann klappt es aber mit der Wohnung und auch an die Krippenplätze kommt sie. Und 3 Kinder managen alleine ist aber trotzdem verdammt schwierig. Also nimmt Oma erstmal nur die Zwillinge mit in die Wohnung und ihre Mutter nimmt meine Mutter, Claudia. Die bleibt eben bei Omas Eltern. Und meine Oma sieht sie dann fast ein Jahr lang nur am Wochenende. Und meine Oma steht unter der Woche um 5 Uhr morgens auf, bringt die Kinder zur Kinderkrippe und fängt um 7 Uhr dann mit Arbeiten an. Und obwohl sie ihre Arbeit auch immer noch gut macht und ihre Kollegen sie sogar dafür bewundern, dass sie eben noch so dabei ist, reden sie trotzdem auf sie ein und sagen ihr, wie wäre es denn, wenn du jetzt Ion nicht doch heiratest? Dann wäre doch eigentlich alles viel einfacher.
Dann haben sie mir alle in den Ohren gelegt, mein Gott, du hast 3 Kinder mit einem Mann. Und ganz egal, war er der scheinbar nicht, sonst wäre er ja nicht ins Bett gegangen zusammen. Und es ist doch besser, ihr heiratet und ihr bleibt zusammen und dann könnt ihr zusammen für die Kinder sorgen. Und ja, ich bin dann noch sehr wankelmütig geworden.
Ja, sie denkt sich halt, wahrscheinlich haben die schon alle recht. Und dann gibt sie halt klein bei. Und sie schreibt Ion und sie teilt ihm mit,
dass, wenn er noch möchte, dass ich möchte, dass wir Schritte einleiten, dass wir praktisch heiraten können.
Dass ich möchte, wenn er noch möchte, dass wir Schritte einleiten, damit wir praktisch heiraten können. Das ist kein Antrag, dieser Brief. Das ist was total Offizielles und Starres. Und das muss für meine Oma auch total schwierig gewesen sein, diesen Brief abzuschicken. Das war 1971. Und das war ein Moment, in dem sie wahrscheinlich auch einfach diese ganze Situation nicht mehr ausgehalten hat. Die ganzen Vorwürfe der anderen Leute und ihre eigene Überforderung.
Es war irgendwie pflichtgemäß irgendwie. Ich war ja nach wie vor nicht in ihn verliebt. Ich habe gedacht, ich mache für meine Kinder das Beste. Ohne dabei an mich zu denken. Das war überhaupt eine Zeit, wo ich an mich fast überhaupt nicht mehr gedacht habe.
Und dazu gehört für sie eben auch, dass sie einen Mann heiratet, den sie nicht kennt und den sie auch nicht liebt, damit ihre Kinder einen Vater haben. Und ich will von Ion jetzt wissen, ja, wie war es für ihn, damals diesen Brief zu bekommen und jetzt zu wissen, ich soll heiraten, nach Deutschland ziehen und da 3 Kinder großziehen? Und Ion sagt mir da am Telefon, dass er halt verstanden hat, die Kinder brauchen einen Vater und nur deswegen werde ich in dieser Familie akzeptiert. Und er willigt aber trotzdem ein. Halt aus Pflichtgefühl für seine Familie. Und die Behörden brauchen aber lange. Es ist erst 1973, also 2 Jahre später soweit, dass Ion dann auch tatsächlich nach Deutschland kommt, um dort die Heirat vorzubereiten. Die Zwillinge sind da schon 3 Jahre alt. Claudia ist 4. Inzwischen wohnen alle wieder bei meiner Oma und sie bewältigt den Alltag jetzt schon eine ganze Weile alleine. Und eigentlich läuft das jetzt auch alles gut, so wie das jetzt ist.
Ich habe mir dann gesagt, hält das für eine lange Zeit? Tust du den Kindern damit einen Gefallen und tust du ihnen einen Gefallen damit? Ich war mir eigentlich sicher, dass ich ohne ihren meine Kinder auch großziehen kann und dass ich da eine zwar nicht vollständige, aber auch glückliche Familie haben kann. Der Ion, der war dann irgendwie schon wie so ein Eindringling.
Und als Ion dann für ein paar Wochen nach Deutschland kommt, um die Dokumente für die Hochzeit dort zu unterschreiben, da versucht sie es aber trotzdem, versuchen beide es trotzdem, eben eine Familie zu sein.
Ich habe ihm die Erlaubnis gegeben, die Kinder dann noch von der Kinderkrippe abzuholen, damit er auch anderen Kontakt hatte und dass er sich auch verantwortlich fühlte. Aber dann hat er sie mir wieder übergeben und da war es gut für ihn. Er war, glaube ich, mit dieser Situation, jetzt heiraten zu müssen, von Rumänien weggehen zu müssen, von seiner Heimat wegzugehen müssen, aus dieser herrlichen Landschaft raus zu müssen in eine Stadt, die damals auch nicht gerade besonders attraktiv war. Und dann eine Frau und drei Kinder zu haben, also ich glaube, da war er auch überfordert.
Meine Oma sagt mir das so zum ersten Mal, dass sie denkt, dass er überfordert war. Und ich glaube, ihr wird das auch im Gespräch erst klar, dass sie ihn da so ins kalte Wasser geworfen hat. Dass sie ihn von heute auf morgen nach Deutschland bestellt hat und gesagt, sei jetzt Vater für deine Kinder. Und sowohl meine Oma als auch Ian erzählen dann aber, dass die Stimmung zwischen den beiden irgendwie jetzt total komisch wird. Und sie verletzen sich damals einfach gegenseitig mit irgendwelchen Kleinigkeiten. Da ist Anita, die von Ion will, dass er jetzt mal Verantwortung übernimmt. Ion wiederum, der sagt, Anita wollte doch sowieso alles entscheiden, deswegen habe ich auch alles überlassen. Und so kommt es halt dazu, dass diese Situation eskaliert und dass sie da abends zusammensitzen mit einer Flasche Wein und jetzt darüber reden wollen, was in Zukunft passiert, wie sie jetzt zusammenleben wollen als Eheleute. Und meine Oma will jetzt mal Tacheles reden. Und Ion antwortet ihr aber ein bisschen bockig, ich habe dir nichts zu sagen.
Ich habe dann zu ihm gesagt, weißt du, wenn du jetzt schon nicht mit mir sprechen willst, was soll denn mal werden, wenn wir verheiratet sind? Dann redest du wohl dann auch nicht mit mir. Und ich weiß nicht, ob er mich nicht verstanden hat oder was. Da war er, sprang plötzlich auf, holte seinen Koffer aus dem Schrank, packte seine Sachen ein und sagte, ich gehe. So, ich war erstmal wie verdattert und habe dann zu ihm gesagt, wenn du jetzt gehst und die Tür hinter dir zufällt, dann ist die Tür für dich zu, dann kommst du auch nicht wieder rein. Dann war es das. Er hat sich nicht aufhalten lassen und ist gegangen. In dem Augenblick, wo Ian rausgegangen ist aus dem Haus, habe ich mich seltsamerweise befreit gefühlt. Ich habe keine Trauer empfunden, keine Reue empfunden, dass das alles so gekommen ist. Für mich war das eine Erleichterung.
Also 1971 hat sie Ion vorgeschlagen, dass die beiden heiraten können. Und wir sind jetzt 1973, das heißt, sie hatte 2 Jahre Zeit, sich zu überlegen, dass das eigentlich eine blöde Idee ist und dass sie das eigentlich nicht will. Und sie wollte aber nie die Entscheidung übernehmen, diese ganze Sache jetzt zu beenden. Keine Ahnung warum, ob sie zu stolz war, ob sie sich gedacht hat, vielleicht kriegen wir das noch hin und ist ja doch irgendwie gut für meine Kinder. Aber Ion ist halt derjenige, der geht. Ion geht aus dem Haus und der nimmt ihr damit die Entscheidung ab. Und sie, da fällt einfach eine Last von ihren Schultern, dass sie nicht diejenige sein muss, die das jetzt beendet. Und sie sich quasi zurücklehnen kann und sagen kann, Gott sei Dank, es ist vorbei. Ja, Ion wiederum, der ist halt schwer enttäuscht, dass meine Oma ihn da so sitzen lässt. Und das sagt er auch am Telefon. Und er sagt aber auch, dass ihm schon irgendwie klar ist, dass auch er Schuld an dieser ganzen Sache hat.
Na, normal am fost dezamăgit și bine nu m-am simțit. Era și greșeala mea, dar m-am cerut iertare, dar nu n-a acceptat.
Ion fliegt ein paar Tage später nach Hause und schreibt meiner Oma einen Brief und in diesem Brief bittet er sie um Verzeihung. Und meine Oma hat diesen Brief zwar bekommen, aber eigentlich nie so wirklich gelesen, weil sie ihn halt nur mit einem Wörterbuch übersetzt hat und bis heute nicht wirklich weiß, was da eigentlich drinsteht. Und so richtig, zum ersten Mal liest sie ihn erst jetzt, als ich ihr nämlich eine Übersetzung mitbringe. Und sie muss halt auch erstmal schlucken bei dem, was da drinsteht. Weil da steht, und ich lese jetzt vor, ich möchte gar nicht daran denken, dass du, Anita, mich zu vergessen versuchst, mich aufgeben willst, denke daran, dass ich ohne dich nicht leben kann. Du bist alles für mich. Ja, und so klingt tatsächlich der ganze Brief von ihr. Und ich war fast ein bisschen sauer auf sie und enttäuscht, dass sie ja einfach ignoriert hat, wie sehr sie doch geliebt hat und dass sie da das Ganze so übergangen hat. Und meine Oma, wir reden nämlich noch eine Weile über den Brief, und meine Oma sagt mir dann aber ihre Sicht der Dinge. Da relativiert sich bei mir so einiges, vor allem, als mir das hier erzählt.
Ich glaube nicht, dass Ion mich so geliebt hat, wie er hier in dem Brief schreibt. Ich glaube eher, das ist die Angst vor der Zukunft. Was soll er denn nur jetzt seinen Leuten sagen? Was soll er in Rumänien sagen? Denn er schreibt ja, das kann man in Rumänien nicht machen. Und alle haben gewusst, dass er nach Deutschland geht. Und alle wissen in Rumänien, dass er 3 Kinder in Deutschland hat. Ich glaube nicht, dass er mich so geliebt hat. Für ihn war das sicherlich auch erstmal lustig mit mir. Wir haben viel Spaß miteinander gehabt, ja. Aber er hat mir auch eigentlich nie, ich kann mich nicht erinnern, er hat mir auch nie gesagt, dass er mich liebt.
Ja, genau diese Frage, hat er seine Kinder geliebt und hat er meine Oma geliebt, das stelle ich 44 Jahre später Ion am Telefon und er druckst ein bisschen rum und sagt dann, dass er ja auf jeden Fall verknallt war und dass er sich eben da verpflichtet gefühlt hat, sich um seine Familie zu kümmern. Meine Oma antwortet damals auf seinen Brief und sie geht auf das Wenige ein, was sie da verstanden hat und sie schildert ihm ihre Sicht der Dinge und sie sagt klipp und klar, ich liebe dich nicht und ich will dich nicht heiraten. Und danach ist Stille. Und bereut hat sie diese Entscheidung nie.
Und ich hoffe zumindest, dass meine Kinder nicht unbedingt den Vater vermisst haben. Sicherlich werden die einen Vater vermisst haben. Aber das hätte nicht Ion sein müssen.
Ja, Ion war schlussendlich nie wirklich Teil dieser Familie. Und das war auch okay so für ihre Kinder. Und für mich bleiben aus dieser Geschichte so 3 Punkte übrig. Meine Oma hat ein verdammt krasses Leben gehabt und das war mir bisher so nicht klar und ich bewundere sie dafür, wie sie das geschafft hat. Und vor allen Dingen bewundere ich sie dafür und das ist Punkt 2, dass sie trotzdem ihre Kinder mit so viel Liebe großgezogen hat. Und Punkt 3, ich habe einfach verstanden, warum dieser Zusammenhalt in meiner Familie so stark existiert und so wichtig ist. Also wir feiern alle Familienfeste miteinander und das hat mich früher immer ein bisschen genervt, dass wir so aufeinander hocken. Aber inzwischen glaube ich, ohne diesen Zusammenhalt hätte es meine Oma nicht geschafft damals. Und darum ging es in dieser Geschichte, um füreinander da zu sein, halt eine Familie zu sein.
Theresa Steudel hat uns die Geschichte ihrer Oma erzählt. Das ist eine Geschichte aus der 100, Ausgabe 145. Wir sollten reden. Es gibt ja eine Stelle in der Geschichte, da hatte ich so eine richtige Gefühlsachterbahn, Julia. Also als Ion Anita besucht, ne, sie sind dann eine Nacht zusammen, also verbringen die Nacht zusammen und danach ist dann klar, sie wird wieder schwanger. Da habe ich erstmal laut aufgelacht, nach dem Motto, das kann ja jetzt echt nicht sein, oder? Und danach aber direkt der Gedanke, oh Gott, was passiert denn jetzt?
Ich hatte das in der Geschichte an der Stelle, wo sie in der Geburt liegt von der zweiten Schwangerschaft und dann erfährt, da ist noch ein Kind. Ja. Da ist echt alles in mir zusammengebrochen.
Es wird halt immer krasser. Was mir aber auch bei dieser Geschichte hängen geblieben ist, Frauen. Also wie viel verdammt starke Frauen gibt es eigentlich, die Unzulänglichkeiten, die Blödheiten von uns Männern dann ausputzen mit einer wahnsinnigen Kraft, einer wahnsinnigen Energie. Mal wieder eine Frau, die stark sein musste, weil der Mann es nicht drauf hatte, ne?
Genau, und vor allem, weil Anita, die hatte ja eigentlich nie vor, Kinder zu bekommen. Also, und plötzlich hatte sie 3 Stück davon. Ich habe mit der Autorin, mit Theresa Steudel, also mit der Autorin des Beitrags nochmal gesprochen. Theresa ist ja die Enkelin von Anita, das haben wir vorhin gehört. Und Theresa, die hat mir erzählt, dass dieser 100-Beitrag, den sie da mit ihrer Oma gemacht hat, in ihrer Familie ziemlich viel ausgelöst hat dann so im Nachhinein.
Was ist denn da passiert?
Naja, zum Beispiel haben dann erstmal alle Familienmitglieder oder viele diesen Beitrag gehört und dann haben manche echt so gesagt, so krass, das wussten wir gar nicht. Also die Brüder von Anita, die haben erst nach dem Beitrag kapiert, wie schwierig es für ihre Schwester überhaupt war, diese 3 Kinder zu haben. Und die drei Kinder von Anita, also Theresas Tante, ihr Onkel und auch ihre Mutter, die haben auch gar nicht gewusst, dass ihre Mutter eigentlich lieber gearbeitet hätte, statt Mutter zu sein. Das ist bestimmt auch gar nicht so eine einfache Erkenntnis als Kind.
Und genau darum lief ja dieser Beitrag auch damals in der 100 mit einem Titel »Wir müssen reden«, denn, das merken wir euch bei vielen, vielen Geschichten, die wir hier erzählen, reden hilft wirklich immer. So, und jetzt machen wir weiter mit unserer Sonderausgabe zu den Sommerferien sozusagen. Und wir schauen auf 2014. Da haben wir hier in der 100 Einwanderergeschichten erzählt. Das war ja ein Jahr, bevor es nur noch ein Thema überhaupt gab, nämlich Einwanderung, Flucht und Flüchtlinge. Da haben wir die Geschichte von Maya Alkechin erzählt. Maya ist in Deutschland aufgewachsen, als Kind syrischer Einwanderer, hat hier ihr Abi gemacht. Deutschland ist ihre Heimat. Nach dem Abi ist sie aber nach Syrien gegangen, in die Heimat ihrer Eltern. Und dann kam der Krieg.
Ich treffe Maya Alkechin im Büro von Pro Asyl in Essen. Vor mir sitzt eine kleine Frau in schwarzer Strickjacke, passend zum Kopftuch. Maya ist 30, sie arbeitet ehrenamtlich als Dolmetscherin für Pro Asyl.
In zwei sehr wichtigen Lebensphasen von mir hat mich mal in Deutschland enttäuscht.
Solche Sätze macht Maya Alkechin. Fast perfektes Deutsch, in das sich kleine Versprecher einschleichen. Versprecher, die mehr sagen als 1000 korrekte Worte. Mein Deutschland hat mich im Stich gelassen, ist so ein Satz.
Mein Deutschland, ja. Mein Deutschland, mein Zuhause.
Es ist zwar nur ein Satz, aber eine ziemlich treffende Zusammenfassung von dem, was Maya in den vergangenen Jahren mit ihrer Heimat durchgemacht hat.
In der ersten Phase, wo ich halt studieren wollte und so weiter, da haben die gesagt, nee, stopp, da wurde ich von Deutschland enttäuscht. Und in der zweiten natürlich Phase, wo ich wieder zurück nach Hause kommen wollte, nach dem, was alles in Syrien abgeht, nach dem ganzen Terror und Gefahr und so weiter, wo die gesagt haben, nee, wollen wir dich nicht haben.
Mayas Familie stammt ursprünglich aus Syrien, aus der Hauptstadt Damaskus. 1989 wandern die Eltern nach Deutschland aus, zusammen mit Maya und ihren drei Geschwistern. Sie weiß nicht, warum ihre Eltern Syrien verlassen mussten, denn darüber sprechen sie nicht.
Also ich bin mit 6 hierher gekommen, aber von der Vergangenheit weiß ich gar nichts. Also ich weiß nicht, was die Probleme von Papa waren.
Die Familie findet schnell ihr neues Zuhause mitten im Ruhrgebiet, im Essener Norden. Maya sieht nun keine Minarette mehr, sondern die Schlote der Kokerei Zollverein, wenn sie in die Ferne schaut. Sie wird direkt in die erste Klasse eingeschult. Mit jedem Schuljahr verblassen ihre Erinnerungen an das alte Haus in Syrien. Maya macht in Essen ihr Abi. Danach will sie Medizin studieren. Sie muss auf einen Studienplatz warten und will die Zeit überbrücken mit einer Ausbildung zur Krankenschwester.
Ich habe mich auch beworben und habe auch einen Platz bekommen. Und dann musste ich das allerdings noch von meinem Sachbearbeiter bescheinigen, dass ich das darf, weil ich ja damals geduldet war. Ja, und dann hat der Sachbearbeiter zu mir gesagt, das dürfen Sie nicht. Und als er dann gehört hat, dass ich noch Medizin studieren will, dann meinte er so, das dürfen Sie erst recht nicht. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, was soll ich machen mit 21 Jahren? Zu Hause sitzen, Däumchen drehen? Ja, ist nicht sein Problem.
Es ist das Problem von Mayas Familie. Jahrelang werden sie in Deutschland nur geduldet. Das heißt, eine richtige Aufenthaltserlaubnis haben sie gar nicht. Sie gelten als Ausländer, die das Land eigentlich verlassen müssten. Aber weil sie keine syrischen Pässe haben, dürfen sie nicht abgeschoben werden. Mit diesem unklaren Status sind Maya nach dem Abi erst einmal die Hände gebunden. Ihre Schulfreundinnen dürfen jetzt an die Uni gehen. Und was könnte aus Maya werden? Hausfrau? Das kann sie sich nicht vorstellen.
Ich wollte einfach auf das Leben losgehen. Ich wollte die Welt verändern damals. Ja, und dann habe ich mich halt entschieden, okay, ich gehe zurück nach Syrien und verändere die Welt da.
2006 bricht sie in die syrische Heimat ihrer Eltern auf. Durch die Ausreise wird der Status ihrer Duldung in Deutschland aufgehoben. Im Grunde genommen ist das so, als ob sich Maya damit selber abschiebt. Maya findet in Syrien schnell Anschluss. Sie kommt bei Verwandten in Damaskus unter und will sich an der medizinischen Fakultät einschreiben. Dann kommt aber alles anders als geplant. Sie verliebt sich.
Kurz darauf haben wir geheiratet und dann habe ich mich nochmal angemeldet und dann wurde ich aber schwanger.
Maya nimmt sich vor, irgendwann nach der Geburt mit dem Studium anzufangen. Aber auch das klappt nicht. Mit 2 Jahren bekommt ihr Sohn seine ersten Anfälle. Er leidet unter Epilepsie und braucht viel Unterstützung. In Deutschland könnte man ihm jetzt besser helfen, denkt sie sich. Überhaupt, das Leben in Deutschland wäre leichter, besonders als Frau.
Es war sehr schwierig. Ich bin eher europäisch. Ich bin nicht so arabisch. Da ist man sehr eingeschränkt und erst recht als Mädchen. Und hier war ich eher total ein offener Kerl. Ich kann mich frei bewegen, ich kann frei meine Meinung äußern, ich kann mich so bekleiden, wie ich will. Ich kann. In Syrien ist das nicht so. Ja, ich habe versucht, mich damit abzufinden, aber allerdings hat das nicht immer geklappt. Im Gegenteil, ich habe es immer wieder bereut, dass ich dahin gegangen bin.
Der zweite Sohn kommt 2011 zur Welt. Kurz danach geht der syrische Bürgerkrieg los, auch in Mayas Nachbarschaft, in Damaskus.
Die Familie von meinem Ehemann ist recht eine große Familie und da sind auch mehrere ums Leben gekommen, also getötet von dem Regime. Und dann hat er natürlich diese Familiennamen und dann hat man ihn immer wieder festgenommen. Ne? Und du weißt, wenn das Militär oder das Regime jemanden festnimmt, dann ist das sehr selten, dass der wieder rauskommt.
Täglich Proteste, Tote auf der Straße, Barrikaden in der Nachbarschaft. Nach anderthalb Jahren Revolution und Bürgerkrieg sieht Maya keine Zukunft mehr in Syrien.
Und dann kam die Kugel in meine Wohnung rein. Und da hatten wir einfach nur Glück, dass die Kugel uns nicht getroffen hat. Sie ging durch meine ganze Wohnung durch. Also das war für mich ein Schock, weil das war... Und ich war nur froh, dass ich und die Kinder einfach auf dem Boden saßen und Fernseher geguckt haben. Also ein, zwei Tage später kam mein Mann aus dem Gefängnis. Und dann habe ich gesagt, ich möchte nicht mehr, ich will hier weg.
Ein paar Tage später fährt die Familie mit dem Taxi in den Libanon. Von Beirut aus fliegen sie direkt nach Kairo. Im Gepäck nur ein paar Sachen zum Wechseln. Denn von Ägypten soll es weiter nach Deutschland gehen. Zurück zu Mayas Eltern. So der Plan von Maya. Doch auch der geht wieder schief.
Ich wollte zu der Botschaft in Ägypten, ich wollte die Situation klären, gucken mit meinen Eltern hier, ob ich irgendwas mache, dass ich legal nach Deutschland komme, weil ich auch hier aufgewachsen bin und ich habe mir auch gedacht, das wird bestimmt klappen. Meine Eltern stellen einen Antrag oder ich oder irgendwie sowas und das klappt schon. Jeder weiß, dass in Syrien jetzt Krieg herrscht und die Deutschen, die wissen das doch auch und da sind die auch wirklich barmherziger und Menschenrechte und bla bla bla, ne? Was natürlich nicht der Fall war.
Mayas Familie bleibt monatelang in Ägypten stecken. Für die deutsche Botschaft dort ist sie nur eine von unzähligen Flüchtlingen aus Syrien, die sich nach Deutschland retten wollen. Denn mit ihrer Ausreise von 2006 ist ihr Rückkehrrecht nach Deutschland erloschen. Vom Ruhrgebiet aus wollen Mayas Eltern mit einer sogenannten Verpflichtungserklärung helfen. Damit verpflichtet man sich, die Kosten für den Lebensunterhalt der Flüchtlinge zu übernehmen. Aber auch das scheitert.
Weil meine Eltern das nicht leisten können. Die verdienen nicht genug, um 4 Personen aufnehmen zu können.
Maya versucht es selber an der deutschen Botschaft in Kairo. Aber sie wird nur mit einem unpersönlichen Musterbrief abserviert.
Wir können nichts für sie tun. Sie können erst Asyl beantragen, wenn sie auf deutscher Erde sind. Von hier aus geht das nicht.
Ein paar tausend Syrer sind damals in das deutsche Flüchtlingsprogramm gerutscht. Aber Maya und ihre Familie sind zur richtigen Zeit einfach am falschen Ort.
Die Kriterien habe ich alle erfüllt. Nur eine nicht, dass ich nicht hier im Libanon war, sondern in Ägypten. Und daran hat es gescheitert.
Maya will sich nun selber helfen. Vielleicht klappt ja ein Leben in Kairo. Sie sucht einen Job als Dolmetscherin. Aber syrische Flüchtlinge, die dürfen in Ägypten auch nicht arbeiten. Und so wird das Ersparte immer knapper und auch die Zeit.
Entweder bleibe ich in Ägypten, ich lebe dann 1, 2, 3 Monate und dann heißt es auf der Straße leben, ich und meine Kinder. Und dann sind meine Kinder sowieso verloren. Und dann habe ich die Möglichkeit zurück nach Syrien. Und dann halt dort wartet sowieso der Tod auf uns. Und dann habe ich halt diesen Weg übers Mittelmeer nach Deutschland, wo auch ganz viel Gefahr drin ist. Aber da sieht man ja einen Hoffnungsschimmer. Ja, und dann habe ich gedacht, egal, Augen zu und durch. Entweder kommen wir an oder wir sterben. Wir werden so oder so sterben. Da oder da oder da.
Im September 2013 gehen Maya, ihr Mann und die beiden Söhne an Bord eines Schlepperbootes. Von Alexandria aus soll es nach Italien gehen. Das Geld haben sie sich von Verwandten geliehen. 2.500 Dollar für jeden Erwachsenen, 500 pro Kind. Völlig überfüllt sticht das Boot in See.
Du hast keinen Platz, um dein Bein zu strecken auf diesem Boot, ne? Und dann gibt es natürlich diese Seeübelkeit und dann kotzen alle und meine Jungs haben sich auf mich übergeben, weil es nicht anders ging und wir haben gestunken wie die Pest. Ja, und jedes Mal, wenn das Motor stehen blieb, hat das Boot beinahe gekentert, ne? Also die Wellen haben dann mitgespielt und dann bewegt sich das immer so nach links und nach rechts. Und jedes Mal, wenn sich das bewegt, denkst du, jetzt fallen wir raus und jetzt fallen wir raus.
Nach 4 Tagen in Todesangst hat es die Familie endlich geschafft. Sie landen auf Sizilien, verdreckt und halb verdurstet.
Ja, dann wurden wir in so ein Notaufnahmeheim aufgenommen für 2 Tage. Da durften wir uns duschen und waschen und so weiter. Und dann bekamen wir auch frische Sachen zum Anziehen. Das war so ein Heim mit geschlossenen Türen. Wir durften nicht raus und nicht rein. Und am 2. Tag mittags wurden halt die Türen aufgemacht und haben gesagt, jetzt könnt ihr da hingehen, wohin ihr wollt.
Es sieht so aus, als ob die italienischen Behörden froh sind, wenn die Flüchtlinge gleich weiterziehen in ein anderes europäisches Land. Majas Familie nutzt die Chance. Sie kramen ihr allerletztes Geld zusammen und fliegen von Sizilien nach Rom. Von dort wollen sie mit dem Zug über Mailand und München ins Ruhrgebiet. Aber es kommt mal wieder anders.
Aber kurz vor München wurden wir festgenommen von der Polizeikontrolle. Das war witzig und das waren Zivilpolizisten. Und dann war so ein Bulle, ja, so ein Polizist, Entschuldigung, weil der gerade so. Aber die waren total nett, also muss ich ehrlich dazu sagen.
Die Polizisten sind verblüfft von Majas Geschichte und auch davon, dass sie perfekt Deutsch spricht. Sie können es kaum glauben, dass Maja überhaupt keine deutschen Ausweispapiere hat. Also muss die Familie mit zur Wache. Dort finden die Polizisten im Computer einen Hinweis auf Majas deutsche Vergangenheit, ihre alte Adresse in Essen. Damit darf die Familie weiterziehen. Nach Bürgerkrieg und ein Jahr auf der Flucht kommt Maja endlich wieder nach Hause, zu ihren Eltern.
Die ersten 10 Tage waren unglaublich. Ich habe die ganze Zeit geglaubt, ich träume das alles. Ich bin gar nicht hier. Ich bin wahrscheinlich noch irgendwo auf dem Meer. Wahrscheinlich bin ich kurz eingeschlafen oder so. Aber dann, als ich meine Freunde getroffen habe, meine alten Schulfreunde und so, und die in den Arm genommen habe und wirklich gespürt hat, dass ich da bin, ja, habe ich dann geglaubt.
Endlich aufatmen. Das muss ich auch, als ich Majas Geschichte höre. Jetzt, nachdem so viel schiefgelaufen ist, scheint das Leben endlich so zu funktionieren, wie Maja es gerne hätte. Obwohl sie illegal eingereist sind, muss sie nicht in ein Flüchtlingsheim. Die erste Zeit lebt Majas Familie bei ihren Eltern. Mittlerweile haben sie eine eigene Wohnung. Und auch der ganze Formularkram ging ziemlich zügig durch.
Wir haben Aufenthaltserlaubnis nach § 25.2, anerkannter Flüchtling. Wir haben viele Rechte natürlich, wir dürfen arbeiten, studieren, Ausbildung machen und alles Mögliche.
Majas Biografie ist schon etwas verrückt. Sie darf jetzt das, was man ihr früher, bevor sie Deutschland verlassen hat, nicht erlaubt hatte. Sie musste erst in eine Diktatur auswandern, einen Bürgerkrieg überleben und dann auch noch eine Todesfahrt überstehen, um als Ausländerin in Deutschland anzukommen, um endlich Zugang zu dem zu bekommen, was man für ein selbstständiges und glückliches Leben braucht. Ausbildung und Arbeit.
Mit sehr viel Zeitverlust sozusagen. Ne? 10 Jahre sind vergangen. Hätten sie mir das vor 10 Jahren gegeben. Manchmal denke ich so, aber andersrum. Ich bin immer noch jung, will immer noch die Welt verändern, obwohl ich jetzt weiß, dass sie sich nie verändern wird.
Ein anderes Land, eine andere Sprache, eine andere Kultur. Für Maja Alkechin und ihre Familie ist der Neuanfang nicht immer leicht. Trotzdem ist sich Maja sicher. Dieses Mal wird sie nicht enttäuscht werden von ihrem Deutschland.
Ich bin dankbar und glücklich. Ich bin wieder zu Hause. Ich bin sehr, sehr froh darüber. Und ich will auch hier nicht mehr weg. Ich will hier mit meinen Kindern bleiben. Wenn sich die Lage in Syrien beruhigt hat oder nicht, das ist für mich hier mein Zuhause und hier will ich bleiben.
Nail Al-Saidi hat uns die Geschichte von Maja Alkechin erzählt hier in der 100. Ist eine Geschichte aus der Ausgabe 30 Einwanderergeschichten vom 24.10.2014. Und jetzt gehen wir 2 Jahre wieder vor, Jahr 2016. Da haben wir hier die Geschichte von Sandra Calderon erzählt in der 100. Sandra, die hieß früher mit dem Nachnamen Schwarzhaupt und war als Kind schon richtig bekannt, weil sie ein Wunderkind war, bis es zum Bruch kam.
Ich war in New York und bin damals zu meinem damaligen Freund in die kleine Wohnung gezogen, war nicht mehr in einem großen Apartment auf der Fifth Avenue, das meiner Großmutter gehörte. Und das war eine richtige Abnabelung.
Wir hören jetzt die Geschichte von einem Wunderkind, das das Wunder verliert.
Das hier ist nicht irgendein Konzert. Das hier ist eine Aufnahme aus der Carnegie Hall in New York, einem der bedeutendsten Konzerthäuser der Welt. 2800 Sitzplätze tun sich vor der Künstlerin auf, ein riesiges Parkett und darüber ganze 5 Ränge.
Also erstens, man sieht nichts, weil man hat das Rampenlicht im Gesicht. Man spürt, dass der Saal voll ist. Also der geht bis endlos in den Himmel hinten, die Logen, die... Pff. Gut, dass man die nicht sieht, wenn man singen muss.
Die Aufnahme ist von 1990. Und auf der Bühne steht ein Mädchen, das gerade mal 12 Jahre alt ist. Die jüngste Sängerin, die je in der Carnegie gesungen hat. Eigentlich ist sie noch etwas zu klein für die Bühne. Ein bisschen pausbäckig steht sie in einem weißen Spitzenkleid auf einem Podest neben dem Flügel. Aber Sandra, so heißt die Kleine, steht da oben ganz locker. Als ob so ein Liederabend in der Carnegie einfach nur ein großes, aufregendes Spiel wäre.
Ein Mozart-Liederabend war das. Das waren 12 Mozart-Lieder. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich statt Kuckus mit Chocolate Chip gesungen habe, weil mein Lehrer mir das gewettet hat, ob ich das wage oder nicht. Und habe ich es gemacht. Und ist immer noch festgehalten auf CD.
Sie denkt nicht nach. Sie singt. Die Töne purzeln einfach so aus ihr heraus. Sie hat das Zeug dazu, eine ganz Große zu werden.
Ich habe einmal gesagt, ich möchte die beste Sängerin werden, die es auf der Welt gibt. Das weiß ich noch. Das war der naive Satz, den ich da gesagt habe.
Aber von echter Größe, sagt sie heute, ist sie damals noch weit entfernt.
Ich habe meine Chocolate Chip Cookies gegessen, habe mich hingestellt und gesungen und gelacht. Und ich musste da über längere Zeit hineinwachsen. Und ich musste auch ein gewisses Leid erfahren, um zu wissen, was es bedeutet. Take her quickly, Schatz.
Heute ist Sandra 37. Sie hat geheiratet und heißt jetzt mit Nachnamen Calderon. Wir treffen uns in einem kleinen Café am Stadtrand von Köln. Hier gibt sie gerade ihre jüngste Tochter an ihren Mann, einen Sänger aus Puerto Rico.
Oh, das Baby mal kurz rausnehmen, so, bevor sie klingelt. Maybe walk around a little bit.
Okay. Für jemanden, der mit 11 schon vor dem Kanzler gesungen hat, mit 12 in der Carnegie Hall und mit 14 seine erste Platte aufgenommen hat, wirkt Sandra sehr bodenständig. Sie ist schnell, witzig, sehr wach und aufmerksam. Sie streift sich die langen Haare hinters Ohr und nippt immer wieder an ihrem Cappuccino. Das ehemalige Wunderkind ist erwachsen geworden und auch nur ein ganz normaler Mensch, denke ich mir. Sandras Karriere startet früh und geht sehr schnell steil nach oben. Ein Freund der Familie entdeckt ihr Gesangstalent unter dem heimatlichen Christbaum, wie sich das gehört. Der steht damals in Gstaad in der Schweiz. Beim Trällern von Weihnachtsliedern fällt dem Mann auf, dass sie anders singt. Besser als die meisten Kinder. Für die kleine Sandra ist das eine gute Nachricht, denn sie muss jetzt nicht mehr schwimmen, was sie ohnehin gehasst hat, sondern darf einmal in der Woche zum Musikunterricht.
Dann durfte ich mit dem Peter Schleppi in der Schweiz eine Stunde singen. Am Dienstagnachmittag, weiß ich noch. Also ganz Kinderlieder, ganz lockeres an die Musik heranführen war das.
Aber aus dem mal ausprobieren wird sehr schnell mehr. Der Freund, der sie an Weihnachten gehört hatte, kennt einen Gesangslehrer in New York, Eric. Er redet mit den Eltern, überzeugt sie, dass es nicht schadet, das junge Talent noch mehr zu fördern. Und kurze Zeit später fliegt die ganze Familie Schwarzhaupt, also Mama, Papa und die kleine Schwester, in die USA, um Eric kennenzulernen.
Und das klickte von Anfang an. Wir haben uns gut verstanden. Er wollte zuerst nicht Kinder unterrichten, weil Kinder angeblich schwierig für ihn seien. Aber das war nicht so. Ich war sehr einfach. Und somit wurde er mein Lehrer.
Von jetzt an ist das Singen die wichtigste Sache in Sandras Leben. Neben der Schule übt sie. Erst 2 Stunden täglich, dann 3, 4. Ihr Lehrer steigert das Trainingspensum langsam und vorsichtig. Die Kleine soll ja den Spaß an der Musik nicht verlieren.
Und er kam dann oft in die Schweiz und dann habe ich Schule gehabt und danach was Gesangsunterricht, statt Skifahren zum Beispiel. Und er hat mit mir diese ersten Mozart-Lieder erarbeitet. Er hat gesagt, das sind kindgerechte Texte, Mozart ist gut für die Stimme, obwohl Mozart das Allerschwierigste ist zu singen übrigens.
Als 10-Jährige steht Sandra dann zum ersten Mal auf einer großen Bühne. Ihr Vater hat inzwischen gemerkt, dass eine Menge Leute gerne zahlen, um dem kleinen Mädchen beim Singen großer Arien zuzusehen. Er meldet sie bei einem Manager in Amsterdam an. Und der besorgt ihr ein Jahr später einen Auftritt im Konzertgebäude. Ein Haus, das ähnlich bedeutend ist wie die Carnegie Hall. Sandras Karriere kommt in Schwung. Aber der Weg nach oben ist steinig, auch für ein Wunderkind. Und den Preis zahlt in Sandras Fall die ganze Familie, teils freiwillig, teils unfreiwillig. Sie richtet sich komplett nach Sandras Bedürfnissen. Vater und Mutter packen in der Schweiz ihre Sachen und ziehen mit ihr nach Amsterdam in die Nähe des Managers. Nur die kleine Schwester bleibt da. Sie geht jetzt ins Internat.
Ja, leider. Und das war ein Fehler. Das hätte nicht sein müssen. Sie hätte in Amsterdam mit mir sein können und da weiter in die Schule gehen können. Das fand ich nicht richtig, dass sie ins Internat kam. Das fand sie auch nicht gut. Sie hat sehr drunter gelitten am Anfang und hat sich dann mit der Zeit eingelebt. Das war ein Nachteil.
Für Sandra dagegen entwickeln sich die Dinge gut. Sie reist durch halb Europa und die USA, singt ihren Mozart in Genf, in London, in Washington und Colorado. Sie wird immer bekannter in der Musikwelt. Und sie fällt jetzt auch Leuten auf, die ihre Stimme toll finden, aber mit Klassik nichts zu tun haben. Und als Sandra 14 Jahre alt ist, bekommt sie ein Angebot, das zwar sehr verlockend ist, Sandra aber auf den falschen Weg führt.
Our lives are written in the stars, the ending and beginning, the losing and the winning, yes they all are.
Ich war in einer Sendung mit H.P. Kerkeling damals, da war Albert Hammond auch in der gleichen Sendung. Er hat mich gehört und mir ein Lied geschrieben. Er hat mir Written in the Stars geschrieben. Und dann habe ich 1994 das Lied aufgenommen und daraus wurde dann ein Album. Und es war ein Poplied. Albert Hammond schreibt ja keine Opern oder keine Arien. Also hat mir dieses Poplied gewidmet und das habe ich dann gesungen mit meiner Popstimme, weil das am besten passt.
Sandra und ihr Vater sind begeistert. Albert Hammond ist einer der ganz großen Sänger und Songschreiber im Popgeschäft. Er hat One Moment in Time für Whitney Houston geschrieben und I Don't Wanna Lose You für Tina Turner. Er hat mit Tom Jones, Joe Cocker und Celine Dion gearbeitet, also mit den ganz großen Stars der 90er. Für Sandra ist das vielleicht der direkte Aufstieg in den Pop-Olymp. Und das mit gerade mal 14 Jahren.
Es war eine große Ehre, ein großer Künstler.
Im Nachhinein betrachtet war die Ehre aber vielleicht doch etwas zu groß. Denn diese Aufnahme zieht sie musikalisch in eine Richtung, die nicht zu ihr passt. Sandra singt jetzt immer weniger Mozart, Händel oder Schumann, stattdessen Songs wie Stars in Heaven oder Moonlight Dreams.
Und dann hat sich das der Weg eigentlich so von Platte zu Platte verselbstständigt.
Albert Hammond schreibt nicht alle ihre Lieder und manche davon gehen, naja, sagen wir mal, eher so in die seichtere Schlagerrichtung. Sie ist immer weniger live auf der Bühne und immer mehr im Studio vor dem Mikrofon und produziert dort 4 Alben mit einem Crossover aus Pop und einem Schuss leichter Klassik.
Und in vielen Konzerten habe ich halt auch mal ein Schumann-Lied gesungen und das ist dann übergegangen in ein Pop-Lied. Das ist natürlich nicht immer, was die E-Musiker gerne haben oder hören möchten, aber es war Crossover. Und mein Vater hat auch gemeint, Crossover wird die Zukunft sein.
Dieser Mix verkauft sich gut in den 90ern. Die Geigerin Vanessa May zum Beispiel füllt ganze Konzerthallen und tritt bei Wetten, dass auf. Und ein Tenor wie der blinde Italiener Andrea Bocelli wird mit Time to Say Goodbye zum Weltstar. Sandra, dem Mädchen mit der schönen Stimme, fällt es leicht, diesen Markt zu bedienen. Sie gefällt und passt sich an. Auch an die Erwartungen ihres Vaters. Der will natürlich das Beste für seine Tochter und sieht auf dem Popmarkt die größere Chance, berühmt zu werden und Geld zu verdienen.
Es kostete mich nichts, es war einfach, es war lustig, es ging mir leicht von der Leber weg. Ich habe natürlich gearbeitet, ich habe meine Lieder gelernt, ich habe meine Texte gelernt, aber es war einfacher als jetzt 2 Stunden am Tag jetzt die Stimme, die klassische Stimme zu finden, natürlich.
Manche ihrer Songs gehen sogar in die deutschen Charts. Hero of the Night zum Beispiel. Das Lied hat sie gesungen, als Axel Schulz gegen George Foreman um die Weltmeisterschaft gekämpft hat. Es geht immerhin auf Platz 80. Aber die ganz großen Erfolge, die bleiben aus.
Ich war nicht der Typ. Ich war auch vom Anziehen. Wir hatten immer Probleme mit der Garderobe. Ich habe nie gewusst, wie ich mich anziehen soll. Man wollte mich auf Pop trimmen, sozusagen, auch als Künstler, also als Image. Das war ich nicht. Ich hat sich nie gedeckt mit dem, was ich wirklich bin.
Sandra tritt noch in der einen oder anderen Gala auf und singt bei Harald Schmidt. Aber der große Durchbruch, der kommt nicht. In der Pop- und Schlagerwelt kommt das Wunderkind jetzt in die Pubertät und das Wunder wird immer schwächer. Für eine 18-, 19-, 20-Jährige ist eine gute Stimme zwar immer noch was Besonderes, aber keine weltbewegende Ausnahme. Sie bleibt ein großes Talent, das sich im Pop verschwendet. Und dann, mit ungefähr 20, stellt Sandra plötzlich fest, dass sich ihre Stimme verändert hat.
Ich weiß auch genau noch, wann ich es gemerkt habe. Im Studio zur Aufnahme für Inspiration musste ich einen Satz singen und der kam nicht. Der ging hoch auf ein hohes A, glaube ich. Love is alive, love is alive. Ganz hoch. Und ich war im Badezimmer und dachte mir, Moment mal, das geht ja gar nicht mehr. Warum geht denn das nicht? Da habe ich gemerkt, ich muss jetzt endlich was dafür tun, dass es leicht kommt.
Sandra fängt jetzt an zu kämpfen. Um ihre Stimme, um ihre Karriere, um ihr Leben. Die hohen Töne sind kein Kinderspiel mehr, sondern echte Arbeit. Und das Popgeschäft verspricht zwar ein ganz gutes Auskommen, aber keine echte künstlerische Erfüllung. Bisher hat sie immer das gemacht, was andere von ihr erwartet haben. Sie hatte einen Manager, der ihr immer neue Plattenverträge besorgt hat, einen Produzenten, der ihr im Studio gesagt hat, wie sie einen Text zu interpretieren hat, und einen Vater, der ihr geraten hat, die klassische Musik doch lieber nebenbei oder vielleicht später mal zu machen.
Er hat ja gewusst, wie leicht es mir fällt. Es war ja nichts, es war ja mühelos zu dem Zeitpunkt.
Was Sandra wollte, das hat kaum eine Rolle gespielt. Aber damit ist jetzt Schluss.
Also wir hatten jahrelang diesen Kampf. Und er hat gesagt, du kannst das. Aber ich sagte, nein, ich kann es nicht. Er ist auch Geschäftsmann, er hat sicherlich auch so gedacht. Ich habe nicht als Geschäftsmann gedacht, ich habe als dummer Künstler gedacht, wenn man so dumm in Anführungszeichen, nicht weiterdenkend vielleicht. Ich habe an meine Erfüllung gedacht und an die Kunst.
Mit 27 wird das Wunderkind erwachsen. Sandra macht einen harten Schnitt und steigt aus. Sie geht nach New York. Weg vom direkten Einfluss ihres Vaters, weg vom Management und weg vom ganzen deutschen Showgeschäft. Sie will wieder zurück in die klassische Musik. Und sie kann ja was. Deshalb steigt sie hoch ein. Sie singt bei einem Wettbewerb der Giulio Gari Foundation vor. Einer Stiftung, die, wie sie auf ihrer Homepage schreibt, junge klassische Sänger der höchsten Qualität fördert.
Ich habe natürlich riesen Angst gehabt, habe eine Arie gesungen, die ging wunderbar, weil sie schnell war. Ich konnte all meine Fehler verstecken. Und dann hat man gesagt, okay, thank you very much. Hat mich gehen lassen, hat mich wieder reingeholt. Und dann wollte man die schwierigere Arie hören und da ging nichts mehr. Und dann bin ich rausgeflogen.
Sandra ist jetzt kurz davor, alles hinzuschmeißen. Mit 12 Jahren hat sie hier in New York in der Carnegie Hall gesungen. Sie wurde überschüttet mit Komplimenten und gehypt als Wunderkind. Jetzt, als Erwachsene, steht sie auf dem harten Boden der Realität. Sorry, du kommst hier leider nicht weiter. Das tut weh.
Ja, mein Ego war zerstört. Ich habe gedacht, Moment, wie soll ich das jetzt vereinen? In Deutschland habe ich noch einen Namen und hier komme ich nicht mehr die erste Runde weiter. Das war natürlich ein Schlag ins Gesicht und fürs Ego ganz schlecht. Aber das war der Anfang, mein wunderschöner Anfang zur Zeit in New York. If you can make it here, you can make it anywhere. I didn't make it. Also muss ich das noch beweisen, dass ich es anywhere machen kann.
Aber Sandra hat Glück. Sie bekommt Hilfe. Ihr Vater, also ausgerechnet der, der ihr früher immer geraten hatte, im Pop-Business zu bleiben, findet ihre alte Lehrerin Sonja Carlson wieder, mit der sie damals vor dem Auftritt in der Carnegie Hall die Mozart-Lieder einstudiert hatte. Sandra nimmt wieder Stunden bei ihr und die beiden entdecken, Sandras Stimme ist älter und tiefer geworden.
ich musste mir eingestehen, dass ich Mezzosopran bin. Ich habe das erst gar nicht wahrhaben wollen, weil man hat immer das Image mit Sopran. Ich bin Sopran, ich habe die Höhen und mühelose Höhen. Das hatte ich aber nicht mehr. Ich war von Natur aus ein Mezzosopran, fühle mich in der mittleren Stimmlage zu Hause.
In der Oper ist das ein ganz neues Fach. Und das muss sie sich jetzt Stück für Stück erarbeiten.
Viel Rossini, die Rosina in Bei mir von Sevilla. Die Carmen habe ich gemacht vor 2 Jahren. Das ist so mein Fach. Und da ich vorsichtiger geworden bin, würde ich eher zum Rossini hin tendieren, der wirklich Bel Canto und Medizin ist für die Stimme, weil man da die Stimme etwas flexibler und leichter halten muss.
Mehrere Jahre bleibt Sandra in ihrer New Yorker Anonymität und sie genießt es. Sie finanziert sich mit Gesangsunterricht für Kinder, sie trainiert ihre eigene Stimme und vor allem, sie baut sich psychologisch langsam wieder auf. Sie lernt sich selbst und ihre Rollen als Mezzosopran neu kennen. Und dann, im Jahr 2012, steht sie wieder auf der Bühne in einem beschaulichen kleinen Opernhäuschen in Houston, Texas. Sie singt die Jane Seymour in der Oper Anna Bolena von Gaetano Donizetti.
Ich war nie erfüllter. Ich war in diesem wirklich relativ kleinen Opernhaus, wo ich diese Rolle gesungen habe, erfüllter als auf der großen Bühne mit einem Poplied. Und das hat mir gezeigt, ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Ich bin über den Berg.
Sandra Schwarzhaupt war ein Wunderkind. Sie hatte eine Gabe, ihre Stimme. Und sie hatte einen Plan. Sie wollte die beste Sängerin der Welt werden. Damals meinte sie damit natürlich die bekannteste, berühmteste. Aber daraus ist, um es mal deutlich zu sagen, nichts geworden. Eine Sängerin zu werden, die in ihrer Kunst aufgeht und davon auch leben kann, das hat sie aber geschafft. Sie hat mit ihren 37 Jahren alles erlebt, was ein großer Sänger erleben kann. Alle Träume und Versprechungen, alle Fehlentscheidungen und alle Niederlagen. Sie hat auf den ganz großen Bühnen gestanden, also da, wo nur ganz wenige hinkommen. Dann hat sie gemerkt, dass es auf Dauer mehr braucht als das Wunder. Und sie hat an sich gearbeitet. Diese Geschichte hat ihr geholfen, eine echte Künstlerin zu werden.
Früher war ich immer die Jüngste. Oh, she's so young, die ist ja so jung. Jetzt bin ich einer der Ältesten. Aber ich habe im Stillen meine Karriere weitergeführt. Nicht in der Öffentlichkeit, aber ich habe meine Arbeit gemacht. Ich habe meine Rollen gelernt und es war alles bewusst. Und ich bin fest davon überzeugt, dass alles zu seiner Zeit kommt.
Heute arbeitet Sandra an ihrer zweiten Chance. Wäre sie im Pop- und Schlagergeschäft geblieben, dann wäre jetzt mit 37 ihre Chance auf den großen Durchbruch gleich null. Auf der Opernbühne dagegen gibt es noch einige Rollen, in die sie erst noch hineinwachsen kann.
Es gibt Leute, die haben auch später angefangen, um dann das zu zeigen, was sie immer wollten. Es gibt da kein Timing, es gibt für einen Künstler keine Uhr. Also ich bin kein Athlet, der jetzt mit 30 auf einpacken muss. Ich bin Athletin, aber ich kann meine Sportart bis 70 machen.
Und dafür wünsche ich Sandra toi 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 und alles Gute.
Martin Krinner hat uns die Geschichte von Sandra Calderon erzählt. Und dass Martin sie überhaupt interviewt hat, das ist 2 Jahre her. Die Geschichte lief ursprünglich hier am 23. September 2016 in der 100. Julia, du hast nochmal mit Sandra Calderón telefoniert. Was hat sie dir gesagt? Wo steht sie heute?
Sandra, die wird jetzt im September 40 und ist mittlerweile Mutter von 2 kleinen Kindern. Die sind 2 und 3 Jahre alt und sie ist hauptsächlich Mutter, aber die Stimme und der Gesang, die spielen nach wie vor eine super wichtige Rolle in ihrem Leben.
Ich war natürlich in den letzten 2 Jahren nur Mutter, habe weitergearbeitet an meinem Bel Canto-Fach als Mezzosopran, habe ein ganz tolles Barockprogramm erarbeitet, welches ich Ende des Jahres in Köln und auch in Holland aufführe. Ich habe stetig weiter trainiert und jetzt brauche ich einfach nur die Möglichkeiten, aufzutreten.
Ja, also ich habe mit Sandra am Telefon gesprochen, das hört man hier am O-Ton. Und sie sagt, dass sie ganz, ganz fest daran glaubt, dass es mit der Musikkarriere klappen wird, auch mit 40.
Ich liebe es so sehr, dass mich da nichts aufhalten kann. Also ich habe da meine Vision und außerdem kann man, wenn es mit der Oper nicht so wird, dann kann man immer noch viele Konzerte singen und tolle Konzertprogramme machen. Also da bin ich eigentlich wirklich helle in die Zukunft.
Nun ist sie 40 und mit 40 dann nochmal sich was aufzubauen in der Welt der Klassik und der Oper, sich dann nochmal etablieren wollen, das ist ganz schön mutig. Woher nimmt die Kraft, die Sandra?
Ich glaube aus ihrer Geschichte, die brennt wirklich für das, was sie da macht, also für die Musik, für den Gesang. Und das hat super viel mit dem Prozess zu tun, durch den sie ihre Stimme gefunden hat, also sowohl ihre Gesangsstimme als auch die eigene Stimme.
Diesen Hunger, den habe ich erst bekommen durch diesen Kampf. Euch durch diesen Weg alleine gehen, auch mit meinem Vater sich auseinandersetzen zu müssen damals, um ihm immer wieder zu erklären, nein Papi, ich kann nicht beides gleichzeitig machen. Das war nicht immer einfach, weil das geht gegen seine Geschäftsidee. Man kann ja mit Pop viel mehr Platten verkaufen, aber das war mir nicht das Wichtige. Das Wichtige war mir, dass ich mich verwirkliche und glücklich bin.
Ja, und das ist ihr jetzt letztlich auch gelungen. Und zwar übrigens ohne, dass das Verhältnis zu ihrem Vater daran kaputt gegangen ist. Das hat sie mir erzählt.
Und es war ein wichtiger Schritt für mich, diese Unabhängigkeit. Denn ich war sehr beschützt in meiner Jugend und es ist alles für mich gemacht worden. Es war für meine Persönlichkeit wichtig, da Abstand von zu nehmen. Und wirklich meinen eigenen Weg auch in New York zu gehen, zu unterrichten, mit Kindern zu arbeiten und auf eigenen Beinen zu stehen.
Ja, und das scheint ja Sandra definitiv gelungen zu sein, dieses auf den eigenen Beinen stehen. Einmal als Sängerin und dann auch noch als Mutter, aber nicht mehr als Wunderkind. 3 sehr, sehr starke Frauen haben wir ja kennengelernt in dieser 100. Vielen Dank an alle Beteiligten. Danke für die Geschichten an Theresa Steudel, Nail Al-Saidi und Martin Krinner. Die Geschichten und Links zu den Sendungen, in denen sie ursprünglich gesendet wurden, findet ihr natürlich auf deutschlandfunknova.de. Vielen Dank an Julia Rosch für die Redaktion dieser Sendung. Und falls ihr was loswerden wollt, uns mal die Meinung geigen wollt, Lob, Kritik, eure Geschichten, mail@deutschlandfunknova.de ist da die richtige Adresse. Geschichten über Musik und Tiere gibt es dann in 2 Wochen in unserer nächsten Sommerausgabe. Zum Beispiel hören wir da die Geschichte von einem Kelly Family Fan, ja? Kennt die vielleicht von früher irgendwie, die Kelly Family? Und wir hören von einer, deren Haustiere immer wieder verschwunden sind. Habt eine schöne Zeit. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
Ich habe ja erzählt, dass der Kontakt nach Rumänien nie so ganz abgebrochen ist. Und das liegt an meiner Mutter. Die hat nämlich Ion geschrieben, als sie dann 14 Jahre alt war. Und die haben sich dann so Feiertags- und Geburtstagskarten geschickt, also nie was besonders Persönliches. Und als sie 18 Jahre alt war, ist meine Mutter aber zum ersten Mal dann wirklich nach Rumänien gefahren, zusammen mit meiner Tante, die war da 17. Und sie haben beide erzählt, dass es ein toller Urlaub war, dass sie viel gesehen haben und gut weggegangen sind abends. Und die meiste Zeit dieses Urlaubs haben sie aber gar nicht wirklich mit Ion verbracht. Und auch wenn sie mit Ion zusammen waren, dann war das immer komisch, weil sie beide nicht so wirklich wussten, wie herzlich sie jetzt sein sollen und wie man dann versucht, mit Ion umzugehen. Und beide haben irgendwie darauf gehofft, dass es so Vater-Tochter-Momente gibt und die gab es aber nicht wirklich. Also sie haben erzählt, dass Ion sehr herzlich und sehr liebevoll war, aber dass sie nie so wirklich das Gefühl hatten, ja, das ist mein Vater. Und trotzdem sagt meine Mutter aber, dass Rumänien ihr sehr am Herzen liegt. Also sie ist auch mehrere Male da noch hingefahren und irgendwann dann auch mit der ganzen Familie. Also auch ich war 2-mal in Rumänien. Und auch wenn es gegenüber Ion nicht so wirklich Vatergefühle gibt, sagt sie trotzdem, dass Rumänien ihr Vaterland ist.
Für die erste Geschichte habe ich ja Maja Alkechin interviewt, die Syrerin, die eigentlich ja mehr Essenerin ist, weil sie in Essen sozialisiert worden ist, weil sie in Essen ihr Abitur gemacht hat und erst später nach Syrien gegangen ist. Und nach dem Interview habe ich gedacht, boah, was für eine starke Frau. Erstmal musste sie sich in Syrien komplett einfinden, weil Syrien kannte sie nur als Kind. Ist ja mit 6 nach Deutschland gekommen, musste sich da erstmal wieder reinfühlen in die Gesellschaft, aber auch nur dann für ein paar Jahre, weil es dann wieder zurückging nach Deutschland, aber dann auch noch mit ihrer neuen Familie, mit Kindern, mit einem Ehemann, die sich gar nicht auskennen in Deutschland. Und sie ist jetzt total gefordert, ihre Familie in Deutschland weiter einzuführen, den Sachen zu erklären. Also sie trägt die ganze Familie und da hat sich ja einmal die ganze Rolle für sie gedreht. In Syrien war sie mehr die Ehefrau, da hat der Mann viele Geschicke der Familie geleitet und jetzt ist sie total gefordert. Ich kann nur sagen, echt Respekt vor dieser Frau, was sie durchgemacht hat und was sie jetzt auch noch alles leistet. Es war sehr, sehr bewundernswert, das mitzuerleben.
Bei der Geschichte mit Sandra Calderón hatte ich immer so eine große Frage: Was mache ich mit dem Vater? Wie stelle ich den dar? Denn bei so einem kleinen Mädchen oder bei einer jungen Frau, da haben ja die Eltern einen großen Einfluss auf das, was die Kinder tun. Und er hätte ja auch verhindern können, dass die Kleine so in diese Pop- und Schlagerwelt wegrutscht, könnte man sagen. Aber das Problem war, er war ja auch kein Insider im Musikgeschäft. Und wenn dann da jemand kam und gesagt hat, du, ich bring deine Tochter ganz groß raus, dann hat er den Leuten das auch geglaubt. Das heißt, so eine Geschichte, arme Sängerin und peitschender Vater, das ging nicht. Er meinte es eigentlich einfach gut mit ihr und lag halt auch einfach daneben in dem, was er ihr geraten hat.
Achso, übrigens, wenn ihr noch nicht genug habt, wenn ihr noch mehr Geschichten von spannenden Menschen hören wollt, dann schaut doch mal bei unseren Kollegen vorbei, zum Beispiel bei Sven Preger. In seinem Podcast Eine Stunde Talk hier in Deutschlandfunk Nova trifft er jede Woche einen spannenden Menschen und lässt sich dessen Geschichte erzählen. Da sind mal bekannte Menschen dabei oder einfach nur Menschen, die eben was Spannendes machen, Menschen mit einer tollen Geschichte. Den Podcast zu Eine Stunde Talk mit Sven Preger findet ihr auf deutschlandfunknova.de und überall da, wo es Podcasts gibt.
Deutschlandfunk Nova 100.
Jeden Sonntag um 16 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.